Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
The Black Rider, ein modernes Musiktheaterstück aus den frühen 90er Jahren, ein Musical, geschrieben vom Beat Generation-Autoren William Burroughs und dem Musiker Tom Waits, inszeniert bei der Premiere vom Avantgarde-Regisseur Robert Wilson, dazumals in Hamburg. Dieses Musiktheaterstück erlebt eine Neuauflage, und zwar im Theater Basel. Wir haben dieses Stück gemeinsam besucht, und zwar Alexandra Stähli, Kulturjournalistin aus Basel, und Annette Schindler, Leiterin des Animationsfilmfestivals Fantoche in Baden, ebenfalls wohnhaft in Basel. Ein Abend in Gesellschaft dieses Stücks Black Rider. Wenn ich mal bei Ihnen anfangen darf, Annette Schindler, wie hat Ihnen denn das gefallen, dieses Musiktheaterstück?
Es war für mich schon ein Eintauchen in eine Groteske, und gleichzeitig war es überhaupt kein Eintauchen, denn ich denke, das Stück, das benutzt wirklich alle Mittel und versucht mit allen Kräften gegen jede Subtilität anzukämpfen, gegen Identifikation anzukämpfen, eben gerade gegen das Eintauchen anzukämpfen, schon durchaus ein bisschen auch gegen die Standards vom, sagen wir mal, bürgerlichen Theater anzukämpfen. Mhm. So eine Kampfansage im Sinne der irgendwie auch Avantgarde und Moderne, oder?
Mhm. Zu Ihnen, Alexandra Stähli, wie hat es Ihnen denn gefallen?
Ich war zunächst einfach mal überrascht, was mir da entgegenkommt. Ich hatte so Vorstellungen und Bilder davon, eben auch weil gerade diese drei Stars aufeinandertreffen, Tom Waits, Robert Wilson und
William Burroughs.
William Burroughs, genau. Und man hat viel gehört darüber, man hat viel darüber gelesen. Und bei mir war es einfach zunächst mal ja eine große Überraschung, wie das dann in Basel jetzt auch auf der Bühne umgesetzt wird, dieses Stück.
Darauf werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Lassen Sie uns doch mal schnell noch den Inhalt anschauen und dann, wie das Ganze umgesetzt ist. Also es geht um das Förstertöchterchen Kätchen, die liebt den Schreiber Wilhelm und er liebt wiederum sie. Doch er kann leider nicht schießen, und ein Mann, der nicht schießen kann, der kommt eigentlich als Schwiegersohn für den Förster Bertram nicht in Frage. Ist ja klar, er ist Förster und da muss ein Schwiegersohn her, der schießen kann. Der Bertram und seine Frau, die Anne, die wünschen sich dagegen einen Mann wie Robert, der kann nämlich schießen, und das Ganze ist wahnsinnig schwierig. Und jetzt geht der Wilhelm einen Pakt mit dem Teufel ein, er kriegt 7 Kugeln, 6 davon finden automatische Ziel und die 7., das ist die Unglückskugel. Dieser Inhalt, der ist eigentlich schon ganz alt, das ist eine alte Volkslegende, Volkssage, auch umgesetzt worden als Freischütz von Karl Maria von Weber, das Ganze anfangs des 19. Jahrhunderts, also die Herren Burroughs, Wilson und Waits haben also tatsächlich etwas Altes wieder aufgenommen. Jetzt, was mich da als erstes interessieren würde, also ein ganz alter Stoff, im 91 geschrieben, wird immer wieder aufgegriffen, auch in dieser Fassung. Was fasziniert denn eigentlich an so einem Stoff?
In meinen Augen ist die Faszination an diesem Stoff vielleicht gerade die Tatsache, dass er sich überhaupt nicht mit unserem zeitgenössischen Leben in Verbindung bringen lässt. Also es gibt wie so keinen Faktor, den man verbinden kann mit dem, was wir erleben. Man muss schon irgendwie ganz abstrakte Größen ansprechen, wie Versuchung und Suchtabhängigkeit oder solche Sachen, die ja auch thematisiert werden. Aber das sind ziemliche Verrenkungen. Und ich denke, in diesem Stück oder in dieser Inszenierung, in dieser Umsetzung, hatte ich den Eindruck, es ging vor allem darum, etwas zu finden, das eben auch die Identifikation nicht zulässt mit dem, was wir erwarten vom Theater und was wir suchen und womit wir eine Verbindung eingehen wollen und wo wir uns selber auch erkennen wollen. Wir erkennen uns nicht und nirgendwo, oder ich mich zumindest.
Ja, ich denke das auch, also dass das diese Aufführung sicher gesucht hat, und vielleicht wäre es ja auch interessant, noch darüber zu sprechen, warum das so ist. Ich glaube, es hat auch etwas mit dem zeitgenössischen Theater zu tun. Ich glaube aber, wenn man nochmals zurückgeht und fragt, wie kommen eigentlich Burroughs, Wilson und Waits dazu, sich so einem Stoff zu nähern, da finde ich, gibt es dann schon noch ein paar mehr Bezüge, als dass man sagt, ja, okay, es... Man hat eine Verführungsszene, eben der Teufel verführt den braven Förstersohn oder eben nicht Förstersohn und macht aus ihm einen Förstersohn. Wenn man diese reine Verführungsszene eben nochmals ein bisschen weiter ansieht, glaube ich, gibt es noch mehr Bezüge, eben zum Beispiel auch biografische Bezüge zu all diesen drei Giganten, die sich eben da dann treffen.
Also William Burroughs, der bei einem verunglückten Wilhelm Tell Apfelschuss seine eigene Frau umgebracht hat. Aber ich glaube, der Bezug, der immer mal wieder am Abend auch spürbar war, ist der Heroin. Immer mal wieder, so ganz schnell taucht das auf, eben die Kugeln, die irgendwie automatisch quasi das Glück bringen. Und die siebte, das könnte der goldene Schuss sein, oder?
Eben, Shoot, der Shot, ja, das wird natürlich dann gerade sofort in eins geführt, ja, das Schießen und das, die Spritze.
Ja, darf ich hier anknüpfen, denn ich denke, ich habe mich auch immer wieder gefragt im Laufe des Stückes, inwiefern es um Selbstverleugnung geht, die Art und Weise, wie man versucht, in eine andere Haut zu schlüpfen, was man ja im Theater eigentlich auch tut, oder? Man schlüpft ja in eine Rolle hinein. Und ob es darum geht, sozusagen in dieser Rolle halt auch zu scheitern. Ob das Scheitern in dieser Rolle, die man aufgebrummt bekommt oder die man sich vielleicht auch wünscht, hier auch ganz grotesk eben beschrieben wird. Also die Figur des Wilhelm ist wirklich durchs Band weg, ein Verlierer, ein Versager, er ist lächerlich, er ist peinlich. In jeder einzelnen Minute hat er sein Gesicht verzerrt vor Schmerz oder vor Angst oder vor irgendetwas. Er zuckt spastisch auf der Bühne. Also er lässt auch überhaupt kein Mittel aus, um immer sozusagen wie durchzufallen. Und ich denke, vielleicht ist das auch ein bisschen ein Thema, dass man das wie so stark betont und ad extremum extrem eigentlich verfolgt, das Scheitern.
Ja, und natürlich auch, warum scheitert er, eben die gesellschaftlichen Normen, der Druck, der auf ihm lastet. Am Anfang gibt es eine Szene, auch sehr mystisch irgendwie, man versteht sie nicht ganz. Es ist ein Mann in einem Raum und der sagt einfach, tu, was du willst. Und genau das ist das Dilemma, das dann eigentlich aufgeht. Er kann eben nicht tun, was er will. Er hätte gerne dieses Kätchen einfach so geheiratet, aber das darf er eben nicht. Einfach so, weil er nicht gut schießen kann. Ja, und dann geht so eine Kluft auf eben zwischen Zwang, moralischem Zwang, gesellschaftlichem Zwang und Herz. Also ich glaube, man könnte da schon zum Beispiel auch noch die Romantik anfügen, die sich in diesem Themenkreis bewegt, also der Verstand, der gegen das Herz ankämpft oder umgekehrt. Bei Kleist kommt das immer wieder vor, dieser Konflikt Herz gegen Verstand. Und meistens verliert das Herz. Und hier ist das halt auch der Fall.
Ja. Interessant ist ja, dass bei dem Ganzen diese drei Avantgardisten, das sind drei Amerikaner gleichzeitig auch noch, die besuchen also einen wirklich mitteleuropäischen Text aus Deutschland. Ist ganz interessant. Und wir haben es gesagt, das Wort Avantgarde, das interessiert mich jetzt noch. Also das sind wirklich drei Leute, die jeder für sich auf seinem Feld irgendetwas gemacht hat, das vielleicht, sagen wir, die Etikette dessen, was er macht, gesprengt hat. Tom Waits in der Musik, Robert Wilson bei den Inszenierungen und William Burroughs mit seinen Texten. Jetzt, was ist von dem noch übrig in dieser Inszenierung in Basel? Sie hatten vorhin eine gewisse Beliebigkeit auch angesprochen, Alexander Stelling.
Ja, also Beliebigkeit insofern eben, als man das Gefühl hat, dass das alles auseinanderfällt, ja, dass das einfach kein einheitliches Konglomerat ist, sondern einfach ein wildes Versatzstück von hunderten verschiedenen Elementen, was man dann wieder mit dem Label Postmoderne etikieren könnte und auch tot machen könnte damit. Ja, aber ich denke, was man auch sagen muss, ist, ich habe den Eindruck, dass diese Inszenierung jetzt oder die Regie nicht sehr viel mit dem Original Wilson zu tun hat. Da muss man zumindest, glaube ich, ihn in Schutz nehmen.
Also von der Avantgarde ist für mich ein ganz wesentliches Element übrig geblieben in Basel, nämlich das Épaté les Bourgeois. Und das zieht sich sehr stark durch das Stück hindurch, denke ich. Also da eben auch durch diese Überinszenierung, durch dieses total übertriebene Ausleben auf der Bühne, was manchmal dann fast ein bisschen in Richtung Laientheater zu kippen droht, hatte ich das Gefühl, das ist schon dieser Gestus von wir treten jetzt an, um gegen diese Normen anzukämpfen. Das ist für mich etwas Uravantgardistisches eigentlich und das ist das ist schon immer noch das Wesen dieses Stücks, auch auf der Basler Bühne, scheint mir.
Aber kann das, also wirkt es denn tatsächlich auch so?
Was heißt uravangardistisch, von wo aus betrachtet? Also ich würde auch sagen, es ist etwas Uraltes.
Aber es ist etwas, was, was sie, es ist ja genau der gleiche Klassiker wie das, in Anführungs- und Schlusszeichen, bürgerliche Theater, oder? Mhm. Es hat inzwischen genau den gleichen kanonisierten Ruhm erhalten, wie das bürgerliche Theater selbst. Und insofern, sie verstoßen gegen keine Regeln. Sie führen ganz genau, wie gewissenhaftestens, die Regel aus, die die Avantgarde ihnen vorgibt und vorschreibt.
Ja, und die auch das klassische Musical ihnen letztlich vorschreibt. Und ich meine, das Musical ist nun wirklich kein Genre der Avantgarde. Hm. Das ist wirklich das Bürgerlichste, würde ich fast behaupten, unter den Musikgenres, ja.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS 4 News. Zu Gast sind heute Alexandra Stelling, Kulturjournalistin aus Basel, und Annette Schindler, Leiterin des Animationsfilmfestivals Fantoche in Baden. Wir waren gemeinsam an einer Aufführung, an der Premiere der Neuauflage des Stücks Black Rider, geschrieben von Beat-Generation-Autoren William Burroughs, dem Musiker Tom Waits, und dazumals inszeniert vom Avantgarde-Regisseur Robert Wilson, das Ganze anfangs der 90er Jahre. Nun haben wir eine Fassung 2012, da werden munter die Sprachen Deutsch und Englisch gemischt. Das war vermutlich im Original auch schon so. Ich habe die Originalaufführung nicht gesehen. Ich kenne nur die Songs von Tom Waits und die sind dann natürlich auch Englisch. Hat Sie das eigentlich gestört beim Erzählen dieser Geschichte, dass der immer irgendwie gewechselt wurde zwischen Deutschen und Englischen? Manchmal wurde in einer Sprache erzählt, dann wurde in der anderen gesungen, manchmal wurde in beiden erzählt, manchmal wurde hintendrein übersetzt auf Deutsch, manchmal nahm der deutsche Text den englischen voraus. Wie war das für Sie?
Ich habe das Gefühl, es hat einfach der ganzen Geschichte nochmals eine Slapstick-Note mehr dazu verliehen, einfach weil zum Teil die Übersetzungen dann auch sehr eigentümlich erscheinen, weil sie einfach zum Teil auch Wort zu Wort übersetzt sind. Und man hat es einfach so reingepresst auf Deutsch, dass es sich dann genauso reimt, wie es sich auf Englisch reimt. Aber irgendwie, ja, es wirkt wie noch um eine Spur vaudeville-mäßiger.
Ja, und auch das relativ unbeholfene Englisch über weite Strecken trägt natürlich dazu bei, dass man dann ja auch über das noch schmunzeln darf, sozusagen im Theater.
Interessant ist das Wort Slapstick. Das habe ich mir eben ein paar Mal im Dunkeln aufgeschrieben, das Wort Slapstick. Ein Herzog kommt hereingeschwebt auf ein Pferd aus dem Theaterhimmel.
Deus ex machina. Genau. Klassisch. Ja, also ich denke auch die Deus ex machina-Idee, die er hier in absoluter Reinform verkörpert, das ist eines der Versatzstücke, wie Sie es vorher aufgezählt haben, Alexandra Stelli, wo wirklich irgendwie so viele Elemente zusammengefügt werden, wo natürlich auch die Frage der Kostüme oder die eben auch over the top sein müssen beim Fürsten, der hereinkommt, der aber eigentlich nur den Fürsten ankündigt, der gar nicht hereinkommt und der auch nie auf der Bühne erscheint. Ich denke, schon alle diese Kostüme versuchen auch, oder mindestens ein Teil der Kostüme versuchen ja auch, diese Verfremdung herbeizuführen, also dem Besucher ständig die Möglichkeit zu entziehen, einzutauchen in das Stück und quasi eine Art irgendwie Verbindung herzustellen mit der Geschichte, mit dem Ablauf der Geschichte.
Sich mit irgendetwas zu identifizieren, was auch immer, mit einer Figur oder mit dem Inhalt der Geschichte oder mit einem Kostüm, was auch immer, ja.
Trotzdem finde ich, da gibt es auch interessante Momente. Ich weiß nicht, wie viel von dem vorgegeben ist, aber diese Momente, wo sich der Stelzfuß zum Beispiel multipliziert.
Mhm. Also die Teufelsfigur dargestellt von Michael von der Heide.
Ja, der irgendwie sich für diese, von seiner Körperlichkeit für diese Figur eignet, wie er mit seinen dünnen Steckenbeinchen da über die Bühne straxt, hat durchaus etwas Diabolisches, das man ihm abkauft, wenn er als Schauspieler auch, ja, offensichtlich nicht dorthin gehört, in diese Rolle, und als Sänger wahrscheinlich auch nicht immer so gut in die Texte und in die Songs von Waits reinpasst.
Also mich persönlich hat das ja noch überrascht, muss ich sagen, weil Tom Waits, also das ist ja einfach irgendwie eine Stimme wie eine Schotterstraße. Und der Michael von der Heide, wir wissen, wie der singt. Der kann jetzt alles vom Schlager bis zum Chanson, hat das alles auch schon gemacht. Das ist eine pure Stimme, eine reine Stimme. Und trotz allem hat das für mich sehr gut funktioniert. Wenn wir schon gerade bei den Personalien sind, die schauspielerischen Leistungen, wer ist da sonst noch aufgefallen?
Also mir ist das Käthchen noch aufgefallen, dargestellt von Jelena Kuljic. Ich fand, sie hat auch eine sehr starke Stimme gehabt. Sie hat, ihre Intonation war wahnsinnig überraschend. Vor allem überraschend in Bezug auf ihre sonstige Darstellung der Figur. Also bei mir sind Stimme, stimmliche Performance und schauspielerische Performance extrem auseinandergeklafft. Das war wieder eines dieser verwirrenden Momente, kann man sagen, oder eben eines dieser Momente, wo man eben wieder nicht eintaucht in irgendetwas. Aber von ihr fand ich, also sie hatte auch eine körperliche Präsenz zusammen mit Michael von der Heide. Das hat mich schon ziemlich überzeugt.
Heißt das jetzt eigentlich, dass die Musik für sie stärker war als das Schauspiel?
Ja, seltsamerweise schon, ja. Ja.
Also bei mir war das auch so, es gab wirklich Momente in der Musik, die waren so wohltuend, die waren so frisch und die waren so authentisch. Und das ist ja eben gerade der Begriff, oder? Authentisch, was man ja nicht sein darf in der Avantgarde. Und bei der Musik, dort funktionierte das für mich, dass man wie so, wow, da geht irgendwie die Energie los und die saust und die hat ihre Dynamik. Und ich denke, da klafft irgendwie die Geschichte auch ein bisschen auseinander, oder? Weil das Authentische auf der Bühne, also das Darstellen einer Figur, so dass man das der abkauft, dagegen wurde während des ganzen Stücks heftigst angekämpft von jeder einzelnen Figur. Mhm. Und in der Musik, da fand das dann irgendwie statt, dass man plötzlich irgendwie so einen Drive spürte, einen Flow, eine Art wie eine Wohltat irgendwie auch im Stück.
Ist denn dieses Ankämpfen etwas Übertheatrales oder wie haben Sie das erlebt, Alexander Steini? Dass diese Schauspielerinnen und Schauspieler quasi überbetonen, um irgendwie, auch eine Ironie einzubauen?
Ja, aber ich glaube, weniger wäre auch mehr gewesen, je nachdem. Also vor allem gerade das Käthchen fand ich jetzt, die war sowas von überkandidelt und hysterisch in den Momenten, da sie gespielt hat, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann man auch mal antönen. Dann haben wir es begriffen, dass es eben eine uneigentliche Person ist, keine richtige Person, es ist eine Figur und so. Ich fand das schon überkandidelt, ja.
Aber Sie schreiben jetzt viel über Film. Ist das Ihre grundsätzliche Mühe, die Sie haben, wenn Sie ins Theater gehen, oder? Dass man das Gefühl hat, es wird irgendwie so laut und deutlich mit Gesten gearbeitet, mit Gesichtsausdrücken, dass es auch die hinterste Reihe noch begreift. Und das ist ja beim Film nicht so.
Selten so, ja. Der Film sucht schon eher nach dieser Authentizität, von der wir es vorhin gehabt haben, ja, und nach der Identifikation. Was soll ich sagen? Also mir passiert es oft, wenn ich ins Theater gehe, dass ich diese Momente dann eben erlebe, ja, wo ich sehe, es klafft so auseinander und man versucht eben alles zu dekonstruieren. Das ist für mich das zweite große Schlagwort, das für mich in diesen Kontext von Theater gehört. Postmoderne Dekonstruktion. Und ich finde es ein bisschen, ich habe wie das Gefühl, ich kenne es jetzt, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, kann es schon antizipieren, bevor es da ist. Und das finde ich schade.
Sie würden eigentlich ganz gern eine Geschichte anhören oder anschauen.
Ja, oder irgendwie überrascht werden. Also wenn schon Dekonstruktion, dann mal auf eine andere Art, ja.
Ja, das Dekonstruktion finde ich auch einen wichtigen Begriff für dieses Stück heute Abend. Ich denke auch, es ist so ein Stück, das Subtilität auf jeden Preis vermeiden will. Und ich merke jetzt auch im Laufe dieses Gesprächs, dass es mir leichter fällt, zu beschreiben, was das Stück nicht will, als was das Stück will. Wogegen es ankämpft, als wofür es sich einsetzt, oder? Und vielleicht gehört das ja auch ein bisschen zur Avantgarde, dass man sich der Message sozusagen verweigert, dass man sich der Bedeutung und der Tiefe und dem Tiefgang überhaupt total verweigert.
Dieses Stück in seiner Inszenierung läuft auf einen einsamen Höhepunkt zu. Wir sind in Basel Und jetzt würde es mich noch interessieren, wie Sie damit umgegangen sind. Also wir sind im Raum, im zeitlichen Raum des Finales, und da betritt was die Bühne? Eine Basler Guckermusik. Und verstärkt dieses Basisquartett, das die Musik sehr schön spielt, darf man sagen. Wir sehen das, also mir kam es ein bisschen so vor wie ein Zugeständnis an das Publikum. Wir sind ja schließlich in Basel, wir sind in der Gang dabei.
Sie haben ja auch Szenenapplaus bekommen dafür, für Ihren Auftritt. Es waren die Guckermusik Güllenschlüch, die das Jägerorchester verkörpert haben.
Und mit Pauken und Trompeten im wortwörtlichen Sinn eingefahren sind. Also ich denke, das war schon, die haben ganz fest gepunktet hier in Basel mit diesem Regieeinfall, denke ich. Und ob das jetzt ein Zugeständnis ist oder ob das vielleicht auch das Zurückgreifen auf das Offensichtliche hier in Basel, das dann aber trotzdem ein bisschen Überraschungseffekt darstellt auf der Bühne, weil das hat es für mich gebracht, oder?
Das auf jeden Fall, das war schon eine Überraschung, das finde ich auch, ja.
Wo gab's denn sonst noch Szenenapplaus? Ich habe mir es irgendwo notiert und irgendwo ist es dann untergegangen. Ich hatte einfach den Eindruck, ab und zu mal gibt es immer dann Szenenapplaus, wenn man gerade etwas zu sehen kriegt, was man sofort einordnen kann. Eine besondere sportliche Leistung.
Oder zum Beispiel der Wilhelm, der ganz viel Schnaps verabreicht bekommt von seinem zukünftigen Schwiegervater und dann natürlich sein Gesicht verzieht, weil er so brennt, wenn er den Hals runterfließt. Die alleroffensichtlichste aller plumpen Slapstick-Pointen, wo aber das Publikum irgendwie gerne mitlacht.
Also ich muss sagen, gerade diese Szene, sie war extrem überdreht, aber andererseits fand ich, da hat sich fast mal was kondensiert für mich, weil es ging gerade gleichzeitig, während die sich also besaufen, der Förster und sein zukünftiger Schwiegersohn, singen die anderen diesen Crossroads-Song, der sehr berühmt geworden ist von Tom Waits, und da geht es eben darum, um die Verführung wiederum durch Drogen oder die Verführung, Drogen zu nehmen. Und da fand ich, da ist mal was konvergiert, zusammengekommen. Dieser Song plus die zwei, die sich da heillos betrinken und eigentlich genau vorführen, worum es eigentlich geht in dem Stück. Also ich fand wie, natürlich kann man sagen, es ist illustrativ, aber ich fand wie, sind mal verschiedene Ebenen zusammengekommen und sind ineinander, haben einen Einklang gegeben. Das fand ich gar nicht so schlecht eigentlich.
Es gab noch einen musikalischen Moment, der für mich bezeichnend war, für das, was ich die Stärke fand des ganzen Abends. Also es gibt die Szene, wo Wilhelm als Liebhaber das Jagdhorn blasen soll, und das will ihm nun einfach nicht gelingen, und hinten kommen Geräusche raus. Die werden begleitet vom Orchester hinten dran. Das klingt alles wie wenn ein Ballon die Luft verliert. Und während sich der Ballon entleert, entleert sich auch der Wilhelm als Liebhaber gleichzeitig. Das sind so kleine Momente, wo es dann auf beiden Ebenen funktioniert und gemeinsam funktioniert, ohne großen Slapstick. Und wenn wir schon bei der Musik sind, eben dieses Quartett, das Stück eigentlich, dem Stück eigentlich das Herz gibt, wenn man so will, das sitzt auch auf der Bühne, und das ist doch eine recht zentrale Position. Normalerweise ist der Orchestergraben, wie es schon gesagt hat, unten im Graben, zu Füßen der Bühne, aber hier sind sie tatsächlich auf der Bühne. Sind das die Hauptfiguren für Sie an diesem Abend? Diese Band von vier Personen?
Also ich fand es sehr spannend, diese Band zu beobachten, muss ich sagen. Das ist wie eine Werkstatt, die haben einen Tisch dort und da hat es ganz viel irgendwelche Gadgets, von denen ich nicht genau weiß, wann sie das wie brauchen, aber es sieht so nach Labor aus, der Triangel hängt an einem Galgen, da findet irgendwie Kreativität statt. Also ich fand es sehr beschwingend, diese Band zu beobachten und natürlich auch zu hören, also sicher eine gute Band.
Sehr, sehr Tom Waitsig auch, dieses Sammelsurium aus dem Estrich.
Ja, ich denke genau diese Laborinstrumente, die dienen dazu, wirklich diesen Sound zum Leben zu erwecken, aber auch wirklich so, wie wir ihn kennen, auf die Bühne zu bringen. Insofern ist es eine Mimikry in einer gewissen Weise. Also sie schlüpfen total in Tom Waits hinein und reproduzieren ihn haargenau, so genau wie es geht, bis hin zu den allen subtilen Geräuschen, die in seiner Musik eben da sind und faszinieren. Und das ist für mich schon durchaus ein Höhepunkt von dem Stück.
The Black Rider im Theater Basel. Wir waren bei der Premiere dabei. Ein Stück aus den 90er Jahren von drei Avantgardisten der Kultur aus Amerika. William Burroughs, Robert Wilson und Tom Waits. Zu Gast waren heute Alexandra Steyerli, Kulturjournalistin aus Basel, und Annette Schindler, Leiterin des Animationsfilmfestivals Fantoche in Baden. Mein Name ist Eric Facon. Sie hören DRS4 News.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.